102.6. Lock on to 102.6.
Free FM.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier spricht Uwe Klima. Ich wünsche Ihnen heute viel Spaß beim Herrengedenken.
Herrengedeck. Fußballkultur. Mit Musik.
Ist das Herrengedeck auf Free FM der 102,6 Fußballkultur mit Musik. Am Mikrofon ist an diesem Sonntagabend, dem 7. Oktober 2012, Andreas Kulik. Musikalisch eröffnet haben die Sendung gerade The Clash mit London Calling und Wembley 73 mit dem Titel Brazil vs. Slowtown 66. Warum? Nun, am 7. Oktober 2000, also vor genau 12 Jahren, fand das letzte Fußballspiel im alten Wembley Stadion in London statt. In jenem Fußballtempel, der 1923 ursprünglich als Empire Stadium für die British Empire Exhibition gebaut wurde. Um das altehrwürdige Wembley wird es sich in den kommenden 60 Minuten herrengedeckt drehen. Das Ganze garniert mit Gesängen der Fans of England, sprich den Supportern im Stadion und dem jeweils dazugehörigen Titel, interpretiert von einem Künstler. Vor genau 12 Jahren also bat Gastgeber England Deutschland vor knapp 80.000 Zuschauern im ausverkauften Wembley Stadion zum Tanz und der Erzrivale ließ sich nicht lange bitten und kam der Aufforderung zum Reigen nur allzu gerne nach. 1:0 siegte Deutschland im Wohnzimmer der englischen Nationalelf. Didi Hamann war in der 14. Spielminute aus 32 Metern per Freistoß erfolgreich. Somit war Hamann der letzte Torschütze im Wembley, bevor es abgerissen wurde. Aus englischer Sicht ein unrühmliches Ende der ruhmreichen Heimstätte. Doch es kam noch dicker. Wohl bereits legendär ist die Geschichte, als deutsche Fans 2005 versuchten, die Namensgebung einer neu errichteten Brücke zum neuen Wembley-Stadion zu beeinflussen. Die LDA, das ist die London Development Agency, hatte damals dazu aufgerufen, Namensvorschläge abzugeben und dann per Online-Voting darüber abzustimmen. Und die aus Deutschland eingesandte Anregung, die Brücke Didi Hamann Bridge zu taufen, erhielt tatsächlich die größte Zustimmung. Vor allem deutsche User votierten für diesen Vorschlag. Ja, das World Wide Web macht's eben möglich. Jedoch entschied sich die englische Jury dafür, den Namensvorschlag aus Germany lieber nicht auf die endgültige Liste zur Abstimmung zu setzen. Am Ende gab man der Brücke den Namen Whitehorse Bridge. Warum gerade Whitehorse? Eine Antwort darauf bekommt, wer sich mit der ehrwürdigen Geschichte des Wembley auseinandersetzt. Ich habe dies getan und bin im österreichischen Fußballmagazin Ballesterer FM auf folgenden Artikel von Eric Philipp aus dem Jahr 2004 gestoßen. Unter der Überschrift Lost Grounds schreibt er: als Schiedsrichter Stefano Braschi am 7. Oktober 2000 kurz vor 18 Uhr seine Pfeife in den Mund nahm, um das WM-Qualifikationsspiel zwischen England und Deutschland abzupfeifen, stand einem Großteil der 76.377 Zuseher das Entsetzen ins Gesicht geschrieben. Ausgerechnet Erzfeind Deutschland hatte es gewagt, sich über alle fußballhistorischen Grenzen hinwegzusetzen und die englische Nationalmannschaft im definitiv letzten Spiel in ihrem Wembley-Stadion mit 1:0 zu besiegen. Aus der Sicht der Engländer ein höchst unwürdiges Ende für einen der größten Mythen, die der Fußball je hervorgebracht hat. Gut 110 Jahre zuvor hatte wohl niemand daran gedacht, dass die Wembley Park Leisure Grounds im Nordwesten Londons, ein Freizeitpark in viktorianischer Tradition mit Blumenbeeten, Wasserfällen sowie einigen Fußball- und Cricketfeldern, einmal die Kultstätte des damals noch jungen Fußballsports beherbergen sollte. Einer der ersten, der Großes mit dem Park vorhatte, war Sir Edward Watkin. Beeindruckt vom Eiffelturm in Paris plante er 1889 die Errichtung eines 350 Meter hohen Turms für Wembley, der den letzten Stand der damaligen Ingenieursbaukunst repräsentieren sollte. Probleme mit den Fundamenten und akuter Geldmangel ließen den Turm jedoch nur 61 Meter in die Höhe wachsen. Jahrelang blieb das unvollendete Bauwerk eine kuriose Sehenswürdigkeit, die unter dem Namen Watkins Folly, also Watkins Wahnwitz, bekannt war, ehe sie 1907 gesprengt wurde. Nach Ende des Ersten Weltkriegs plante die britische Regierung eine große Ausstellung über das Vereinigte Königreich. Als Standort wurde das fast 90 Hektar große Areal des Wembley Parks auserkoren. Herzstück der Ausstellung sollte ein nationales Sportstadion sein. Die Architekten Sir John Simpson und Maxwell Aitons sowie der Bauingenieur Sir Owen Williams wurden beauftragt, ein Stadion für mehr als 120.000 Zuschauer zu errichten, und die Gesamtkosten für das Projekt betrugen 750.000 Pfund. In einer Bauzeit von nur 300 Tagen wurden 25.000 Tonnen Stahlbeton und 1.000 Tonnen Stahl verarbeitet. Die weithin sichtbaren, markanten Zwillingstürme an der Fassade verliehen dem Stadion seinen unverwechselbaren Charakter. Am 28. April 1923, nur 4 Tage nach Beendigung der Bauarbeiten, wurde das Empire Stadium, wie das Wembley Stadion ursprünglich hieß, mit dem FA Cup-Finale zwischen den Bolton Wanderers und West Ham United eröffnet. Und gleich dieses erste Spiel im neuen Stadion sollte nicht unerheblich zur Legendenbildung von Wembley beitragen. Sämtliche 126.947 Eintrittskarten waren verkauft, doch Schätzungen zufolge verschafften sich weitere 70.000 Besucher ohne Tickets Einlass. Das Stadion platzte aus allen Nähten. Tausende Menschen am Spielfeld verhinderten den Anpfiff des Spiels. Nun schlug die große Stunde von George Scorey und seinem 13-jährigen Schimmel Billy. Der Polizist positionierte sich mit seinem Pferd am Mittelkreis des Spielfelds und begann von dort aus Runde um Runde zu drehen und die Menschenmassen an den Rand des Rasens abzudrängen. Ihm war es zu verdanken, dass die Begegnung, wenn auch mit über einer Stunde Verspätung, doch noch angepfiffen werden konnte. Das Spiel ging als Whitehorse Final in die Fußballannalen ein. Das Stadion wurde zum jährlichen Austragungsort des FA Cup Finales.
Well, I'd looked over Jordan, and what did I see? Coming for to carry me home. There was a band of angels coming after me. Coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home.
Die Fans of England erinnern an das alte Wembley-Stadion im Herrengedeck und singen Jerusalem, Rule Britannia und Swing Low, Sweet Chariot. Danach jeweils interpretiert von der Royal Choral Society, Dalla Jones und Johnny Cash. Mit dem Whitehorse Final von 1923 war der Mythos Wembley geboren, Eric Philip fast zusammen. Weltweit stand der Name Wembley ab sofort für den Fußballtempel schlechthin. Dies verwundert umso mehr, als das Stadion gar nicht als reines Fußballstadion konzipiert war. Die flach ansteigenden, durch eine breite Laufbahn vom Spielfeld getrennten Tribünen stehen in einem krassen Gegensatz zur klassischen britischen Fußballstadionarchitektur der dicht ans Spielfeld gedrängten Tribünen. Ganz im Sinne der Planer wurde das Stadion immer wieder für verschiedenste Veranstaltungen genutzt. Fußballspiele waren dabei eher die Ausnahme, denn die Regel. Selbst die englische Nationalmannschaft wählte erst in den 1960er Jahren Wembley als dauerhafte Heimstätte. Die Windhundrennen, die bis in die 50er Jahre dreimal wöchentlich ausgetragen wurden, waren lange Zeit die Haupteinnahmequelle der privaten Betreibergesellschaft. 1948 konnte Wembley einmal mehr seine Multifunktionalität unter Beweis stellen, als dort die Leichtathletikbewerbe der Olympischen Spiele ausgetragen wurden. Und trotzdem war es immer wieder der Fußball, der den Mythos Wembley am Leben erhielt. 1953 kam das ungarische Wunderteam rund um Ferenc Puskas nach London, um der englischen Fußballseele einen ihrer traumatischsten Momente zu bescheren. Mit 6:3 triumphierte Ungarn in Wembley über die Hausherren. Es war die erste Niederlage der Engländer auf heimischem Boden gegen eine kontinentaleuropäische Auswahl. Zwischenzeitlich wurden immer wieder Modernisierungsmaßnahmen am Stadion durchgeführt. 1955 wurde eine Flutlichtanlage installiert. 1963 kam die markante Dachkonstruktion mit der Verglasung im Vorderteil hinzu.
Herrengedeck.
Das Größte, was es gibt in Deutschland mit Andreas Kulig.
Andreas Kulig.
Mit Andreas Kulig.
Herrengedeck auf Radio Free FM.
Das waren Elmer Bernstein mit The Great Escape und Dolly Parton mit Amazing Grace. Wie dem auch sei, Höhepunkt der Wembley-Geschichte war zweifellos das WM-Finale 1966. Nach der regulären Spielzeit stand es zwischen England und Deutschland 2:2. In der 12. Minute der Verlängerung knallte Geoff Hurst den Ball an die Querlatte des deutschen Tores. Von dort sprang der Ball hinter Torhüter Tilkowski in verdächtiger Nähe zur Torlinie auf den Boden. Der Schiedsrichter entschied auf Tor. England gewann schließlich 4:2 und wurde Weltmeister. Bis heute scheiden sich die Geister, ob der Ball hinter der Linie war oder nicht. Englische Wissenschaftler glaubten 1995 mit Hilfe von Computerfernsehtechnik ein endgültiges Urteil fällen zu können. Ihr Ergebnis: kein Tor. Die Diskussionen sind trotzdem geblieben. Geoff Hurst darf sich nun aber rühmen, eines der berühmtesten Tore der Fußballhistorie erzielt zu haben, das, wie könnte es anders sein, als Wembley-Tor bekannt wurde. In den letzten Jahrzehnten fanden in Wembley noch einige internationale Fußball-Großereignisse statt, diverse Europacup-Finale und das Endspiel der Europameisterschaft 1996 prolongierten den Mythos Wembley. Auch die Popmusik okkupierte Wembley immer mehr als Veranstaltungsort. Die Rolling Stones gastierten auf ihren Tourneen des Öfteren im Stadion. Und selbst die unsäglichen drei Tenöre ließen es sich nicht nehmen, im Heiligtum des Fußballs, wie Pelé Wembley bezeichnete, aufzutreten. Bob Geldofs Benefizprojekt Live Aid wurde 1985 via Fernsehen und Radio in die ganze Welt übertragen. Wenn das Wembley-Stadion auch immer wieder behutsam renoviert wurde, seine Grundstruktur stammte immer noch aus dem Jahr 1923 und entsprach schon lange nicht mehr heutigen Anforderungen. Man fasste den mutigen Entschluss, das altehrwürdige Stadion abreißen zu lassen und an gleicher Stelle unter Star-Architekt Sir Norman Foster eine neue Arena für 90.000 Zuseher errichten zu lassen. 2001 rückten die Bagger an und begannen mit dem Abbruch. Ob mit dem alten Stadion auch der alte Mythos verschwunden ist? Soweit Eric Philipp 2004 im österreichischen Fußballmagazin Ballesterer FM. Herzlichen Dank ins Nachbarland. Ja, uns Fans bleibt zu hoffen, dass die neue Arena sich doch hoffentlich ihre eigenen Mythen schafft. Und die Fans, die wollen wir zum Abschluss der heutigen Sendung auch nochmal hören. Die Fans of England nämlich, hier gleich mit Land of Hope and Glory, This Time Vindaloo und natürlich God Save the Queen, unterstützt von der 1982 England World Cup Squad Fatlass und Neil Young and Crazy Horse. Mythos Wembley hieß es heute im Herrengedeck Fußballkultur mit Musik. Durch die Sendung führte Andreas Kulig. Kontakt zum Herrengedeck bekommt ihr über herrengedeck@freefm.de. Weitere Infos und Sendungen zum Nachhören gibt's im Internet unter herrengedeck.blogspot.de und natürlich bei Radio Free FM www.freefm.de/programm/herrengedeck. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ade.